Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Espers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und ich habe schon wieder was vergessen. Beim letzten Mal waren es die Kopfhörer, aber dieses Mal war es das Verbindungskabelgerät-Ding, Zwischenstück zwischen Rechner und Aufnahmegerät. Das passt aber ganz gut, weil wir wollten eh drüber sprechen, übers Vergessen. Wer von uns kam eigentlich drauf?
Habe ich vergessen.
Ich sehe, das geht richtig gut los.
Ich glaube, du. Das ist mir so eine diffuse Überzeugung. Ich meine, dass du das geäußert hättest.
Ich erinnere mich zumindest, dass ich spazieren gegangen bin und diesen Gedanken hatte, wie wir eigentlich auswählen, an wen wir uns erinnern. Also so im Großen und Ganzen, aber eben auch im Kleinen. Und ich dachte so, meine Güte, bei all diesen Menschen, die auf der Welt leben und jemals gelebt haben, wie entscheiden wir, also wir können uns ja gar nicht rein von der Kapazität her an alles erinnern und gleichzeitig in dieser digitalen Welt benutzen wir ganz viele Datenträger, um eben an ganz vieles zu erinnern, ne? Oder ganz viele Ereignisse, welcher Art auch immer, und seien es Metadaten wie Alter, Geburt, Geschlecht, von wo nach wo ist die gefahren und gegangen und so, um die zu speichern. Und dann müssen wir auch wieder diskutieren darüber, ob man nicht ein Recht darauf hat, vergessen zu werden, also dass das Unternehmen einen zum Beispiel vergessen oder so und die Daten von einem vergessen. Und dann hatte ich so einen Wust von diesen Dingen im Kopf und dachte, meine Güte, es ist total dringend notwendig, dass wir vergessen. Und dann ist es aber auch total dringend notwendig, dass wir uns an verschiedene Dinge erinnern, so, und dass wir Erinnerungen vortragen. Und das finde ich total spannend, weil ich mich wirklich, also es ist ja auch irgendwie hoch zufällig, also ja, es ist zufällig, an was wir erinnern und wie wir an was erinnern, nicht so richtig, ne?
Es ist ein großes Thema und es ist schwierig, Ordnung reinzubringen, wie du schon richtig festgestellt hast.
Das mag ich ja eh nicht.
Ich schon. Da
bitte.
Können wir uns ergänzen. Ich habe es zumindest versucht mit der Hilfe von anderen Menschen. Und habe zu diesem Thema sehr viel länger und sehr viel mehr gelesen, als ich das sonst bei manchen Themen tue. Mhm. Nicht nur, weil die anderen Themen mir vielleicht manchmal liegen und ich sie schon mal vorbereitet habe und mir das hier nicht neu war, aber in der Konstellation neu war, sondern auch, weil es eben genauso komplex ist, wie du das jetzt geschildert hast. Man kommt ja schon durch selber überlegen drauf, dass die Dinge eng verwoben sind. Dass es wenig Sinn hat, über das Vergessen zu sprechen, ohne ans Erinnern zu erinnern und umgekehrt. Und gleichzeitig gibt es ja schon sowas, immer noch behaupte ich, wie eine kulturelle Bevorzugung des Erinnerns gegenüber dem Vergessen. Und dem hat sich Nietzsche schon gewidmet.
Wer hätte das gedacht?
Da es ihm um die Umwertung der Werte ging, ist das kein Wunder, dass er auch da gegen den Strich gebürstet hat. Aber ja, auch das ist ein altes Thema der Philosophie, das Erinnern und das Vergessen. Zum Beispiel gibt es in der Antike diesen langen Streit darüber, ob man überhaupt schreiben sollte oder ob man nicht nur sprechen sollte. Sokrates hat sich ja schwerst dagegen ausgesprochen, Schriften anzufertigen von seinen Überzeugungen und seiner Philosophie. Weil
selbst sein Schüler das machen musste.
Ja, na, der hat das halt dann trotzdem gemacht. Gemein eigentlich, genau.
Wieder borstig.
Zwar nicht aus der Überzeugung heraus, dass er damit festgeschrieben würde, sondern weil das dem Vergessen dient. Weil was aufgeschrieben ist, kann man leicht ins Regal tun und dann
das
vergessen.
Ist aus dem Kopf erstmal raus.
Genau, und das ist ja so das, was du jetzt geschildert hast mit dem Speichern von Daten. Ich würde auch sagen, dass Speichern nochmal was anderes ist als Erinnern. Wir aber heute diese Unterscheidung kaum noch machen. Wir gehen davon aus, dass Gedächtnis irgendwie dasselbe ist wie Gedenken, das wiederum dasselbe wie Erinnerung und das dasselbe wie Datenspeicherung. Und in Wirklichkeit sind das ganz unterschiedliche Phänomene. Und
da das habe ich bis heute noch nicht bedacht. Bitte,
so,
fahren Sie fort.
Ich fahre fort. Vielleicht fahre ich erstmal mit Nietzsche fort, bevor wir in die kleinen Unterscheidungen kommen, damit die HörerInnen auch noch folgen, obwohl ich schon längere Zeit spreche. Also was ich meinte mit der kulturellen Bevorzugung des Erinnerns ist, dass wir eigentlich das Erinnern immer als Kultur beschreiben. Wir haben sogar den Terminus Erinnerungskultur. und gehen davon aus, dass das Vergessen was ist, was sowieso passiert. Mhm. Ohne unser Zutun, fast automatisch, vergessen wir andauernd irgendwas. Kabel,
Verbindungsstücke,
Kopfhörer, genau. Aber auch
Termine.
Uns bei der Oma zu melden, weil die Geburtstag hat.
Ist das nicht eher Verdrängen?
So, das ist schon mal eine spannende Frage, genau. Herr Freud. Nietzsche und Freud waren ja auch zu ähnlicher Zeit unterwegs. Ja, ja.
Ja, ja.
Genau. Also diese Bevorzugung des Erinnerns gegenüber dem Vergessen liegt daran, dass wir das als Kultur beschreiben und sagen, das ist sozusagen eine Leistung, die wir vollbringen. Und es ist, ja, da sind zwei Dinge drin, würde ich sagen. Es geht einerseits um das, was der Funktion nach beschrieben wird. Also das ist halt eine Kulturleistung und auch eine Wertung. Das ist was Besseres, weil es eine Leistung ist. Man könnte ja auch sagen, es ist was Schlechteres, weil es eine Leistung ist. Auf diesen Gedanken kommen wir gar nicht, aber es ist.
Obwohl wir auch schlechte Dinge erinnern.
Ja, so, das ist das Nächste, Klammer auf. wir erinnern Dinge. Das ist sowas, was ich grammatikalisch gern noch besprechen würde. Ich erinnere mich immer an Dinge. Ich benutze das nur reflexiv und andere Menschen nicht. Aber da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Also es geht um Funktion und um Wertung beim Erinnern. Und jetzt kann man ja nach Funktion und Bewertung auch beim Vergessen fragen. Wozu ist das gut? Welche Art von Leistung ist das? Da müsste man unterschiedliche Arten von Vergessen sozusagen aufzählen. Und dann kann man fragen, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Und wie du schon sagst, gibt es ja auch Notwendigkeiten beim Vergessen. Und
ja.
Nietzsche hat eben gesagt, na, aufgrund dieser Bevorzugung wäre es eigentlich ganz sinnvoll, das Ganze mal umgedreht zu sehen und das Vergessen sozusagen in den Himmel zu heben und mal drauf zu gucken, was wir alles an Schmerz erleiden durch das ewige Erinnern. Und
ja. Wo er nicht ganz Unrecht hat, ne? Also genau. Es gibt ja dieses Phänomen von dieser Person, die gar nichts vergessen kann, also wo das Gehirn wirklich alles abrufbar parat hat, und das ist ja furchtbar.
Ja.
Also wenn man sich an jede Sekunde in seinem Leben plastisch erinnern kann, das ist ja furchtbar.
Ja, genau. Es gibt halt zum einen die Last der Vergangenheit, die man dann nicht los wird, weil sie dann auch unaufhebbar ist, wenn ich nicht vergesse. Und zum anderen führt das zu so einer Art historischen Gelehrsamkeit, wenn ich nur sage, es geht um Datenspeicherung. Also wenn ich so jeden Moment behalten möchte, dann ist das ja eine Form von additivem Denken. Also immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber da wird nicht qualitativ gewertet. Und gegen diese zwei Dinge wendet sich Nietzsche eben mit seiner Würdigung des Vergessens. Er sagt, das eine ist diese Tendenz zur historischen Gelehrsamkeit, die aber lebensfeindlich ist. Und das andere, die Last der Vergangenheit, die ich ohnehin nicht ändern kann, die ebenso lebensfeindlich ist. Und er will ja eine Lebensphilosophie vorschlagen, die eben lebensbejahend ist, und möchte deswegen das Vergessen sozusagen wieder in Erinnerung rufen. Ha! Das kam mir jetzt gerade erst, Entschuldigung, das war spontan. Ich kann gern eine lange Passage Nietzsche vorlesen, wenn das gewünscht ist, ich muss aber nicht.
Ja, wenn es jetzt passt, dann bitteschön.
Also es geht um die Unterscheidung, was Menschen so machen mit der Erinnerung und Tiere angeblich nicht. Das muss alles nicht stimmen, ne? So, das ist der Anfang der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung, die schönerweise heißt, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Da sind wir also mitten im Thema. Betrachte die Herde, die an dir vorüberweidet. Sie weiß nicht, was gestern, was heute ist. Springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblickes und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschentums sich vor dem Tiere brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hinblickt, denn das will er allein, gleich dem Tiere weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben, und will es doch vergebens, weil er es nicht will wie das Tier. Der Mensch fragt wohl einmal das Tier, warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Tier will auch antworten und sagen, das kommt daher, dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte. Da vergaß es aber auch schon diese Antwort und schwieg, so dass der Mensch sich da auch verwunderte. Er wundert sich aber auch über sich selbst, das Vergessen nicht lernen zu können und immerfort am Vergangenen zu hängen. Mag er noch so weit, noch so schnell laufen, die Kette läuft mit. Es ist ein Wunder, der Augenblick, im Husch da, im Husch vorüber, vorher ein Nichts, nachher ein Nichts, kommt doch noch als Gespenst wieder und stört die Ruhe eines späteren Augenblicks. Fortwährend löst sich ein Blatt aus der Rolle der Zeit, fällt heraus, flattert fort und flattert plötzlich wieder zurück, dem Menschen in den Schoß. Dann sagt der Mensch, ich erinnere mich und beneidet das Tier, welches sofort vergisst und jeden Augenblick wirklich sterben, in Nebel und Nacht zurücksinken und auf immer erlöschen sieht. So lebt das Tier unhistorisch. Das ist so seine These, ne?
Dass gewagt, würde ich sagen.
Wesen gibt, die nur im Augenblick sind, ob das jetzt Tiere wirklich sind oder nicht. Also es geht ja erstmal um eine Bestimmung des Menschen hier in Abgrenzung zum Tier. Ich finde, man braucht diese Abgrenzung eigentlich nicht. Mhm. Aber man kann schon fragen, was an der Zeitlichkeit und am Empfinden von Zeit bei Menschen sehr speziell ist. Und ich finde, da hat er schon einen Punkt.
Wir können eine Uhr lesen.
Ja, zum Beispiel. Wir können also diese Diskrepanz zwischen der Uhrzeit, die vergeht, und dem inneren Empfinden zum Beispiel empfinden. Ja, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir uns kaum erklären können, wie diese großen Zusammenhänge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eigentlich gemacht werden. Also wir verstehen Zeit ja nicht so richtig. Und ein Augenblick ist tatsächlich im Husch da und im Husch wieder weg. Und dann in einem völlig seltsamen Augenblick kommt er wieder und bindet uns an die Vergangenheit und überfällt uns und so. Also das, dieses Wundern darüber, das finde ich schon irgendwie nachvollziehbar. Und er zieht daraus die Konsequenz, es ist zwar möglich, glücklich ohne Erinnerung zu leben. Das ist so das Leben als Tier, wie er das schildert. Aber es ist halt nicht möglich, lebensbejahend zu sein, ohne vergessen. Ich muss ganz viel vergessen, um zum Leben Ja sagen zu können. Und ja, das ist so sein Twist sozusagen in der Sache. Dem Erinnern wird immer viel Kraft zugeschrieben, auch kulturell. Und da ist was dran, da würde ich auch noch gerne drüber sprechen, dass man an vieles erinnern muss. Aber es ergibt halt keinen Sinn, nur das Erinnern in den Himmel zu heben, wenn man nicht auch das Vergessen anguckt.
Habe ich gerade einen Gedanken zu, und zwar dachte ich, scheiße, dass es Social Media gibt, das erinnert einen den ganzen Tag daran, wie scheiße Menschen sein können.
Ich dachte, das erinnert dich nur dran, dass du nicht alleine bist, aber vielleicht ist das ja auch dasselbe.
Es kann einem
dafür
auch
reicht auch ein Telefon am Arbeitsplatz. Das ist immer mal nicht so.
Nein, das ist so, ich muss mich gerade wieder beruhigen. Dann kann er natürlich auch an das Gegenteil erinnern.
Ja, ja.
Es gibt auch nette Menschen in diesem Internet, so ist es ja nicht. Aber wenn man zum Beispiel in seinem Freundeskreis ist oder so, dann kann man das ja ganz gut ausblenden, dass es da draußen echt komplett krasses Leben gibt. Auch wirklich gewaltvolles Leben, hassvolles Leben und so. Und dieses Internet, das hält einem das wirklich die ganze Zeit vor. Und man kann wirklich da so eine Art Lebensverdruss haben, wenn man sich das die ganze, also wenn einem das so präsent ist,
ja,
wenn man
klar
die ganze Zeit daran erinnert wird, welche Höllenschlunde sich da auftun, wenn Menschen miteinander interagieren. Ähnlich geht mir das ja auch mit anderen Themen, an die auch ich selber versuche zu erinnern. Auch da möchte man eigentlich nicht so genau hingucken, weil einem das so bewusst macht. Also dieses Erinnern ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite macht einem das bewusst, zu was Menschen eigentlich an Negativem auch in der Lage sind. Das würde man oft gerne vergessen.
Ja, ja, und da sind wir dann auch wieder bei Wertung, ne? Was ist es wert, dass wir daran erinnern? Und was sollte lieber vergessen werden? Also wie entscheiden wir darüber? Ich meine, in der Antike gab es nicht umsonst in der Vorstellung in der Götterwelt die beiden Flüsse, Lethe und Melusine, die so zusammen fließen. Aus der Lethe, dem Vergessen, musste man ganz viel trinken, damit man so ins Paradies kann. Und damit man auch, damit die Seele einen anderen Körper finden kann, da muss sie nämlich rein sein, die muss dann alles vergessen. Aber die Erinnerung ist eben auch ganz wichtig. Klar, warum? Ne? Um Dinge weiterzugeben, auch rein kulturell, wenn wir jetzt aktuell schauen, ist es uns ja beiden und sicher auch ganz vielen anderen Menschen ein Anliegen, an bestimmte Dinge zu erinnern, die sonst der Vergessenheit anheimfallen würden.
Genau.
Gerade weil wir daraus, aus dieser Vergangenheit, Zukunftspotenzial schöpfen möchten.
Und zu lernen hoffen.
Genau, für Zukunft. Also nicht nur, um sie in der Vergangenheit zu wissen, das ist auch interessant. Das ist das, was Brotgelehrtentum meint bei Nietzsche, dass man es einfach weiß. Aber man will es ja lebenskräftig einsetzen für Zukunft. Und insofern würde ich sagen, ja, genau dieses Zusammenspiel von Erinnern und Vergessen ist eigentlich das, was wir kultivieren müssen. Also weder das Vergessen noch das Erinnern, sondern wie hängt das zusammen? Wie kann man das kultivieren? Es gibt so einen schönen Aufsatz von Umberto Eco dazu. Ich habe sehr gelacht beim Lesen, obwohl es Englisch war und ich mich konzentrieren musste spät abends und auch darüber eingeschlafen bin, obwohl es nur 8 Seiten sind. Aber ich empfehle den sehr. Der fragt nach einer Ars Oblivinialis, also einer Kunst des Vergessens.
Dass du dir dieses Wort einfach so merkst.
Ja, verrückt, ne? Erinnerung. Weil er mit Kollegen und Kolleginnen diskutiert hat, welche Fächer man so einführen könnte, die total unmöglich wären. Mhm. Und darunter war die Kunst des Vergessens als Technik, also Technik des Vergessens, aber auch so Sachen wie Geschichte des Rades in der frühmenschlichen Zeit oder so. Oder wie Tradition des Malens auf den Osterinseln. Das wären ja also unmögliche Fächer. Und eines dieser unmöglichen Fächer ist die Kunst. Verstanden als Technik des Vergessens. Und dann fragt er aber sehr klug, warum ist das eigentlich nicht möglich, aus dem Vergessen eine Kunst zu machen? Mhm. Und man kommt zwar selber auf den Punkt, du warst auch eben schon da, du bist halt sehr schlau, aber wie er das so in kleinen Teilen argumentativ vertritt, das finde ich großartig, weil er sagt, ja, es geht um Semiotik, also um Bedeutungszuschreibung. Und wenn etwas eine Form hat, wie zum Beispiel die Erinnerung oder auch das Vergessen, dann hat es auch einen Inhalt. Die Erinnerung hat halt Form und Inhalt, aber das Vergessen ja nicht. Das will den Inhalt ja loswerden. Ja. Das ist sozusagen subtraktiv. Und das kann nicht funktionieren, weil jeder Gedanke einen Inhalt hat. Das heißt, solange ich Vergessen im Modus des subtraktiven Denken will, geht es nicht. Ich kann es aber additiv denken. Das ist das Beispiel. Einfach ganz, ganz viel haben an Daten, das mich völlig überrennt. Und dann vergesse ich automatisch, weil die sich sozusagen überschreiben. Ich werde vergesslich davon, dass ich ganz, ganz viel erinnern will.
Genau, aber das Ding ist halt, man kann sich ja nicht aussuchen, was man vergessen will. Man vergisst halt irgendwas, ne? Also viele Dinge aus unserer Kindheit haben wir in aller Regel vergessen.
Ja.
Und wir erinnern uns auch nicht mehr so gut daran, weil wir weniger darüber sprechen. Und das finde ich halt auch so spannend daran, dass wir Erinnerungen in Form von Daten einfach auslagern, plus, dass so ein Leben so angefüllt ist, dass ich mich häufig nicht daran erinnere, zum Beispiel, was ich am Vortag gemacht habe.
Oh ja.
Oder was Anfang der Woche war. Oder was habe ich am Wochenende gemacht? Keine Ahnung.
Ich kenne das so gut. Wir haben ja das Ritual eingeführt, dem lieben Kleinkind abends zum Schlafen gehen zu erzählen, was am Tag so alles passiert ist, das fällt mir oft sehr schwer. Heute bist du aufgestanden und dann
haben wir erstmal eine volle Windel gewechselt.
Das ist noch hochwahrscheinlich, dass das richtig ist, wenn ich das erzähle, aber dann wird es schon wieder komisch. Man weiß es dann selber nicht mehr so genau, auch weil die Tage so gleichförmig laufen. Aber das Spannende an Erinnerung ist ja, dass sie immer auch subjektiv ist. Also ich erinnere mich an etwas. Deswegen finde ich übrigens auch diesen Terminus, ich erinnere das, so komisch.
Ich finde
das
den auch
False
schräg.
Friend aus dem Amerikanischen, glaube ich. I remember that.
Ja.
Ja, Rumsfeld hat das gesagt.
Ich weiß es gar nicht, weil es ist gerade wirklich total en vogue. Ich weiß gar nicht, wann es umgeschwenkt ist.
Ich glaube, es ist einfach jetzt schick.
Ja, keine Ahnung. Ich sage das manchmal, weiß aber immer noch nicht so richtig, warum. Und würde einfach lieber sagen, ich erinnere mich, weil von außen tut es niemand.
Ja, genau. Es ist, genau. Also ich finde das halt auch wichtig, dass philosophisch gesprochen klar wird, dieser intentionale Akt, der das Erinnern ja ist, besteht eigentlich darin, dass eine Selbstreferenz zusammenkommt mit einem Vergangenheitsbezug. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn mich auf Vergangenheit beziehen kann ich, möglichst auch trocken in Form von Fakten, aber dabei übersehe ich ja, dass ich da immer schon mit drin bin.
Genau.
Und dass ich eben keinen Zugriff drauf hatte, was ich dabei alles vergessen habe, wie ich das empfunden habe, ob ich da eine Schönfärberei betreibe. Man kennt das aus der eigenen Geschichte. Von manchen Kindheitsgeschichten weiß man ja auch nicht, ob man sich wirklich an sie erinnert oder ob die einem so oft erzählt wurden, dass man auf einmal lebendige Bilder dazu hat.
Ja, oder dass man mal ein Foto gesehen hat und sich dazu eine Geschichte zusammengereiht hat zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch noch ein ganz fantastisches Experiment einer deutschen Forensikerin, ist sie, glaube ich, die beschrieben hat, wie man Erinnerungen auch hacken kann. Also wie man Leuten auch falsche Erinnerungen in den Kopf setzen kann, indem man sagt, ja, aber andere haben gesagt, du hast das gemacht.
Ja.
Und dann sitzt man da und denkt sich, das ist wie wir eingangs. Wer kam eigentlich auf die Idee? Und dann könnte man sich vorstellen, jede von uns wäre auf die Idee gekommen. Und wer jetzt wirklich auf die Idee gekommen ist, kann man nicht mehr so richtig.
Ja, und wenn jetzt jemand Drittes sagen würde, doch, warte, ich weiß noch, du hast doch in der und der Situation, weißt du nicht mehr, doch, das war so, du hast das und das gesagt. Und wenn das überzeugend vorgetragen wird, werden wir beide nachher sagen, ja, halte ich für plausibel.
Hm? Ich sage dann immer, das halte ich für möglich, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Also wenn ich das, wenn ich den Zugriff selber nicht habe, spannend finde ich auch mit meiner Schwester. Ne, wir erinnern uns an völlig verschiedene Dinge im Haus, wir nehmen Sachen völlig, wir waren in ein und derselben Situation, erzählen sie aber total anders, weil wir sie anders wahrgenommen haben. Also Wahrnehmung spielt auch eine ganz große Rolle bei Erinnerung und deswegen finde ich, ich erinnere mich, also dieses Subjektive, unglaublich wichtig an der Stelle.
Ja, finde ich auch. Deswegen würde ich das auch nicht durchstreichen wollen und so tun, als würde ich mich sozusagen neutral erinnern, jenseits meiner selbst, weil das ist ja die erste Zutat, die schon hinzukommt und die das Ganze so hübsch verschmutzt, ne? Dass das immer ich bin und ich bin irgendwie so dabei. Es gibt da kein reines Faktum. Und dann kommen ja noch weitere Verschmutzungsfaktoren dazu, nämlich die Geschichte der anderen. Ich spreche ja immer, wenn ich spreche, mit anderen, die ihre eigene Geschichte mit einbringen. Und ich meine nicht nur die Individuen, die ich begegne, sondern auch unsere Kultur. Mhm. Die hat sich an Bestimmtes erinnert und an andere Dinge nicht. Mhm. Also schon da bin ich auch eingelassen in die Geschichte der anderen. Und dann, das ist für mich der spannendste Punkt, über den habe ich dann auch am meisten weitergelesen. Beim Erinnern gibt es sowas wie eine Offenheit fürs Nicht-Erinnerte. Für alles daran, was ich woran ich mich nicht selbst erinnern kann, was andere ergänzen. Deswegen sprichst du ja mit deiner Schwester das sozusagen abzuklären.
Oder abzugleichen, ne? Haben wir eine ähnliche Wahrnehmung von der gleichen Geschichte. Und das ist ganz oft der Fall, dass wir uns echt darüber ordentlich in die Haare kriegen.
Sehr schön. Oh, das ist sehr schön, denn das beflügelt mich in meinem Gedanken. Ich würde nämlich behaupten, dass dieses Mitbedenken dessen, was ich nicht selbst erinnere, woran ich mich nicht selbst erinnere, nötig ist, um auch nicht realisierbares, sozusagen utopisches Potenzial daraus zu schöpfen. Mhm. Man fragt dann nämlich, wie hätte das denn sein können? Wie hätte unsere Kindheit sein können? Das ist so der Subtext, finde ich, jetzt psychologisch gefragt. Ja. Hätten wir eine noch liebevollere Mutter haben können, sozusagen? Das ist die Grundfrage, wenn man so Mutter-Tochter-Situationen sich erzählt, zum Beispiel. Aber kulturell ist das eben auch spannend. Walter Benjamin hat da ganz viel zugearbeitet. Wenn man dann in die Geschichte guckt, eben nicht als jemand, der Daten sammelt, sondern als jemand, der was damit machen will, dann fragt man nach all den utopischen Potenzialen, die da waren und die nicht realisiert wurden. Mhm. Was war denn da an Widerstand? Was war da an vergessenen anderen Ideen als meinetwegen die nationalsozialistische Idee politisch? Was war im selben Jahr noch da? Was hätte auch realisiert werden können? Warum ist das nicht passiert? Mhm. Also diese Form der Erinnerung, die nach dem fragt, woran ich mich nicht selbst erinnere, was aber kulturell auch hätte sein können, die finde ich super spannend.
Ja, oder das, was halt auch nachträglich noch auftaucht und heute auch das Bild immer wieder ergänzt, ne? Also, wo man gar nicht hingeguckt hat, wo vielleicht gar nicht bewusst war, dass es Lücken gab und wo Leute dann mit neuer Forschung kommen, ne? Ein Beispiel ist die Täterinnenforschung, die ja wirklich nicht sehr gediehen ist, weil vor allen Dingen die Taten von Männern, also Soldaten, Politikern, Amtsinhabern, Hochrangigen.
Ja, das
und
Männliche
so.
Ist ja auch das Tuende, ne?
Genau, das wurde halt das immer Aktive. Hinterfragt. Natürlich gab es auch einzelne Frauen, die untersucht wurden, aber das war nicht so prominent, weil man der Meinung war, die hätten nicht so einen großen Einfluss gehabt. Deswegen hatte man das nicht so richtig intensiv untersucht. Und das finde ich zum Beispiel auch spannend. Das ist ja eine Lücke. So, und wenn wir diese Lücke schließen, verändert sich auch die Art und Weise, wie wir uns an diese Geschichte erinnern. Mhm. Oder wie wir auch der Blick, den wir dann darauf kriegen, auf das, was passiert ist oder was noch alles passiert ist. Also so wie so ein Puzzle, ne?
Ja,
also,
genau.
Es sind einfach Löcher. Nur der Witz ist, dass wir gar nicht glauben, dass es noch Lücken gibt. Und jetzt drauf kommen, doch, da gibt es doch noch einige Lücken.
Ja, hat sich so als geschlossenes Bild bisher dargestellt und dann wird man vielleicht von außen drauf hingewiesen, dass es da Lücken gibt. Spannend ist ja, wie kommt man überhaupt drauf, dass da Lücken wären?
Orte des Erinnerns, Archive.
Ja, zum Beispiel, also einfach rumgraben, wobei, wenn ich keine Idee davon habe, was ich in einem Archiv suche, ist dieses Archiv auch ein komischer Ort.
Total.
Weil ich dann keine, dann habe ich wieder nur punktuelle Daten und kann mit denen nichts anfangen. Also man geht ja ins Archiv meistens mit einer Idee davon, was man da finden könnte. Und das ist also zumindest grob.
Ja.
Und das ist ja das Spannende, es ist halt nicht in totaler Vergessenheit. Es gibt schon so ein Bewusstsein dafür, dass es Lücken gibt. Sonst müsste ich gar nicht versuchen, sie aufzufinden.
Genau, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Dokumente in Archiven liegen, die nie wieder jemand anschaut.
Ja, weil also jemand drauf kommt, dass sie relevant sein können.
Genau, und die einfach da liegen. Und das finde ich halt schon spannend. Also wie angefüllt Archive auch manchmal sind, aber wie viel Wissen da vorhanden ist. Und deswegen ist es ja immer so dramatisch. Also das ist wirklich die allerschlimmste Filmszene, finde ich, ist die Im Namen der Rose, wenn die Bibliothek abbrennt.
Mhm.
Da wirklich, weil man gelernt hat, wie viel Wissen darin gesammelt ist und dass das alles niederbrennt, dass diese ganze Erinnerung, diese ganze auch wissenschaftliche Forschung und, dass das alles niederbrennt. Das finde ich hochfurchtbar und ich glaube auch, der Mensch ist deswegen zurückgefallen, weil die Bibliothek von Alexandria abgebrannt ist. Da bin ich immer von überzeugt gewesen.
Ja, das ist eine These, der ich durchaus anhängig wäre.
Genau. Und sowas finde ich, also wenn Erinnerungsorte abbrennen oder verloren gehen, auch das Kölner Stadtarchiv, da sind Dokumente drin gewesen, das ist so unwiederbringlich. Und das ist für mich wirklich, und ich weiß, das klingt total bescheuert, aber das fühlt sich an wie physische Schmerzen, obwohl ich selber mit diesen Dokumenten und nie in Berührung gekommen bin. Aber ich weiß nicht, ich finde die Dokumentation von Menschsein, ich finde das so hochspannend, wo ich so denke, so, oh, was da an Wissen gesammelt ist, das ist so.
Ja, ist es auch, ja.
Ja, aber auf der anderen Seite können wir das gar nicht alles verarbeiten. Wer soll das alles tun?
Ja, es ist sehr viel Arbeit, das ist wahr. Und so viele HistorikerInnen haben wir gar nicht. Und man wüsste auch gar nicht, wie man sie losschicken soll. Ich dachte eben, als du das geschildert hast, dann wäre es vielleicht doch gut, man ginge so streubombenartig im Archiv vor, einfach was rausziehen. So ohne Absicht, einfach mal eine Akte nehmen und gucken, oh, was ist da passiert? Ist das schon reflektiert, kulturell oder nicht?
Aber so bewegt man sich ja oft auch im Internet auf der Suche nach Geschichten, ne?
Ja. Also, ja, ich benutze das halt ganz anders, aber ja, es stimmt schon, dass man so vorgehen kann, klar.
Naja, so bin ich ja auf meinen Opa gestoßen. Also das war ja hochzufällig. Ich wollte ja eigentlich ein Diplomarbeitsthema haben, hab dann aus Langeweile und weil mir nichts einfiel, meinen Namen gegoogelt, Ego googeln, wollte so gucken, was unter meinem Nachnamen so alles verzeichnet ist. War das Internet ja noch nicht so voll wie heute, ne? Und bin ja dann auf diese Geschichte von meinem Opa gestoßen und dann ging das ganze Desaster ja los. Aber das war ja eine, klar hatte ich einen Anknüpfungspunkt, aber das war jetzt nicht die Intention meiner Suche eigentlich. Deswegen war ich nicht in dieses Internet gegangen,
nein,
um das zu finden.
Du hattest dich davon forttragen lassen, aber ich glaube, in einem physischen Archiv ist ja nochmal anders, wie auch in der Bibliothek, wenn sie nicht nach Themen sortiert ist. In der UB gibt es zum Beispiel das Magazin, in dem man sich selbst bedienen kann, selbst Ausleihe. Und da sind die Bücher einfach nebeneinander aus allen Fachrichtungen. Mhm. Das heißt, du musst genau deins finden mit der Signatur und daneben steht dann so, weiß ich nicht, Geschichte Australiens von 1846 bis 1847.
Irgendwas. Aber du könntest ja auch durch Fußnoten meandern und ich dir dazu
genau.
was raussuchen.
Ja, genau. Aber da gibt es dann schon Zusammenhänge bei den Fußnoten. Die haben ja einen Sinnzusammenhang. Aber dieses zufällige Vorgehen würde ja dafür sorgen, dass ich vielleicht manchmal was finde, was einfach nie jemand sonst angeguckt hätte. Das finde ich jetzt einen spannenden Gedanken. Mal so vorzugehen.
Aber es könnte ja trotzdem sein, dass die Fußnoten sich auf einen Aspekt bezieht und du aber in diesem Dokument einen ganz anderen Aspekt findest,
klar,
den auch so noch nie jemand
ja,
beleuchtet hat.
Ja, sowas passiert mir natürlich ständig. Das ist ja
ach so, ja.
Ja, das ist ja wissenschaftliches Arbeiten, dass ich auf was komme, was ich vorher nicht gedacht habe. Also, oder? Ja, doch, dass ich schon einen Aspekt auffinde, von dem ich meine, oha, da wäre es aber ganz gut, irgendwie genauer hinzugucken. Den muss ich auch so eher zufällig finden.
Ja.
Aber das ist nichts aus einem anderen Fachgebiet, das meine ich. Also mir passiert es nicht, dass ich, oh doch, das passiert schon auch.
Ich wollte gerade sagen, doch, bestimmt.
Ja, wo ich denke, aha, das müsste aber lieber eine Juristin machen, das kommt schon alles vor. Da bleibt man dann eher nicht so dabei, das ist schon richtig. Aber grundsätzlich hat all mein Forschen ja schon eine gewisse Geschichte. Das meine ich ja damit, dass ich das subjektiv mache, dass ich das mache, heißt, ich mache es auch mit den Dingen, die ich schon gelesen habe im Kopf.
Mit deinen Selektionsmechanismen,
genau,
die dann irgendwie.
Genau, sehe dann ganz anderes eben. Und ich kann da nicht so rein und unbeschriebenes Blatt bin ich eben nicht, die ich da reingehe ins Archiv. Aber ja, Jacques Derrida hat sich damit sehr viel befasst, mit dem Überleben im Archiv. Ich glaube, so heißt das Buch dazu aus. Bin ich nicht ganz sicher, aber gucke ich nochmal nach. Und Derrida macht das in der Nachfolge von Walter Benjamin, hat er eben gesagt, er hat sich hauptsächlich mit dem Vergessen und diesem utopischen Potenzial in der Vergangenheit beschäftigt. Also es gibt schon auch Menschen, die sich dessen angenommen haben. Das ist ganz beruhigend, dass immer mal wieder wo Lücken aufgetan werden und man denkt, oh, jetzt bin ich die Einzige, die diesen Gedanken, und dann forscht man und denkt, ach so, nee, bin ich nicht. Das ist schon eine Kränkung jedes Mal, dann aber auch eine Beruhigung. Ich finde es gleichzeitig wirklich immer beruhigend, weil du dann denkst, oh, das muss jetzt aber dem Vergessen entrissen werden, und ah, gut, das haben andere schon gemacht.
Naja, aber trotz allem muss es ja ins Licht geholt werden. Ja. Ne? Also ja, ja. Das ist ja auch die Frage, also heißt vergessen nur, es war mal da? Also man kann ja nur vergessen, was mal da war.
Ja, weiß ich gar nicht.
Ja, aber was, wenn man denn, das Nichts kann man nicht.
Das Nichts nicht, aber auch sowas wie nicht realisierte Potenziale, die kann man ja vergessen. Also alles, was nicht ins Leben gerufen wurde.
Ja.
Ja, man kann sich ja jetzt, wenn man Historikerin wäre, drum kümmern, was ist denn alles nicht gemacht worden, als folgende Wahl anstand.
Aber wenn ich danach frage, ist es schon da.
Ja, aber erstmal ja nur in meinem Kopf.
Aber dann war es ja vorher nicht vergessen, sondern gar nicht da.
Ja, genau. Deswegen sage ich ja, ich kann mich schon an was erinnern.
Ja, ja, genau.
Was vorher nicht da war. Ja, ja.
Genau, was nicht da war, aber das ist dann halt nicht vergessen.
Das, ja, ich kann das konstruieren, genau.
Ja. Ja. Oh, meine Güte. Gehirnknoten.
Ja, ja, das ist mies bei dem Thema, finde ich auch. Also man kommt da selber auch in Untiefen, weil diese Zusammenhänge eben so, so dicht sind. Man kann da ganz schlecht, das ist wie ein gordischer Knoten, den kann man zwar durchhauen, dann hat man aber nichts gewonnen, dann ist alles kaputt. Das möchte man ja auch nicht. Also es gibt schon Menschen, die auch Ordnung in die Sache bringen. Eine Erinnerungsforscherin und Vergessensforscherin ist Aleida Aßmann, und die macht so verschiedene Sorten auf, Frage nach Arten des Vergessens. Mhm. Mir hat es jetzt nicht geholfen für das Thema, weil ich, wie gesagt, eher auf diese Zusammenhänge von Vergessen und Erinnern geguckt habe. Aber grundsätzlich kann man das natürlich machen und fragen, na ja, wie sieht das denn aus? Welche Formen von Vergessen gibt es? Welche Formen von Erinnern gibt es?
Und welche hat sie rauskristallisiert?
Sag ich nicht.
Sag ich
es
nicht.
Sind sieben.
Sag ich
und man
nicht.
Muss
hab
dazu.
Ich vergessen.
Nee, das führt uns dann wieder auf Abwege, finde ich, ach wenn so. Man dann nur noch Phänomene unterscheidet. Das macht sie auch in ihrem Buch. Der zweite Teil des Buches ist dann so Fallbeispiele, und die sind auch interessant, aber die führen einen dann so weg von diesem Zusammenhang, finde ich, wenn man nur noch über die Fallbeispiele spricht. Und mir ging das so, als ich jetzt nochmal geguckt habe, was das Zentrum für politische Schönheit so macht. Mhm. Darüber bin ich gekommen, über die Lethe, ne, den Fluss des Vergessens. Die haben nämlich 2009 in Berlin Lethe-Bomben aufgestellt, um daran zu erinnern, dass die Amerikaner bei der Befreiung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht die Vernichtungslager zerbombt haben. Mhm. Also um das aus dem Vergessen zu holen, haben sie diese großen Bomben gebaut, und ja, die machen spannende Aktionen, finde ich.
Ja, die letzte war nicht so geil.
Ja.
Muss man sagen.
Ja, ja, da
gab es. Ein bisschen sehr schwierig.
Ja, muss man auch selber einen Standpunkt zu finden. Also
genau.
Es ist ja dann gut damit umgegangen
worden.
Aber da
ging es auch ums Erinnern mal wieder.
Ja, natürlich. Und da gab es auch wieder Befürworterinnen aus den gleichen Kreisen wie aus den Kreisen, ja, die es ganz schrecklich fanden. Und letztlich macht Kunst das, ne, kritisch an was zu erinnern oder etwas zum Vorschein zu bringen, was sonst nicht zum Vorschein gebracht würde. Das muss man, es ist ähnlich wie mit der Satire in der letzten Folge. Man muss das nicht gut finden, und es gibt nun auch objektive Gründe, warum das wirklich bescheuert war. Da hätte man auch vorher drauf kommen können, gut. Aber ja, letztlich ist damit ja was erreicht, wenn es diskutiert wird, immerhin.
Naja, genau. Ja, ja, es ist damit etwas zutage getreten, ja, ne, was diskutiert wird. Und es wurde auch gelernt dadurch, ja, muss man sagen, nämlich wie das um den Totenkult im Judentum steht.
Ja.
Was ja im Prinzip spannend ist. Ich hätte es gerne auf eine andere Weise gelernt als
ja,
so.
Ja, und dass ausgerechnet Volker Beck Strafanzeige wegen Störung der Totenruhe stellt, weiß ich nicht, hätte jemand anders machen können. Aber gut.
Ich verlinke euch einen Artikel dazu, wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es genau geht.
Ja, das kann man alles nachlesen. Genau.
Ja. Ja, das ist auch eine hochkomplexe Diskussion, die sich auch sehr lange zieht und jetzt auch nochmal mehrere Strafanzeigen von verschiedenen Seiten. Es ist ein bisschen wie GZSZ, aber auf eine schlimme Art und Weise, finde ich.
Das ja,
ist nicht
das
besonders
stimmt.
Schön.
Dann guckt man sich lieber die Aktion an mit dem Mahnmal in Sichtweite von Höckes Haus.
Ja.
Das ist nicht ganz so schwierig.
Das stimmt, genau. Aber auch das ist ja, ne, also muss Erinnern radikal sein, sozusagen, um Dinge der Vergessenheit zu entreißen und sind sie wirklich vergessen? Also wann gilt etwas zum Beispiel als erinnert aus unserer Vergangenheit? Ja. Ne? Ab wann sagen wir, wir erinnern uns daran und ab wann sagen wir, es ist vergessen?
Ja, und warum sagen wir überhaupt entreißen? Ich habe das jetzt auch schon 2-3 Mal gesagt, weil wir wirklich das Gefühl haben, das muss gewaltvoll gelöst werden von einem Prozess, der sich sonst gegen meinen Willen vollzieht. Und der auch als schmerzhaft erlebt werden kann. Also es wäre ja zynisch jetzt zu sagen, ach, ist doch schön und lebenskräftig, dieses Vergessen. Sag das mal jemanden, der Demenzkranke betreut. Ne?
Das ist, ja, das stimmt. Da musste ich nämlich eben auch dran denken, wie schmerzhaft auch Vergessen sein kann, wenn das in eben solchen, oder wenn es um Krankheiten geht, ne? Auch wenn es um eine Amnesie geht oder ein Filmriss. Es gibt ja es gibt Situationen, da ist ein Filmriss immer noch okay, aber wer einen hatte, wird sich daran erinnern, das ist ein echt seltsames Gefühl, wenn man so eine krasse Lücke hat, dass wirklich das sich anfühlt, als wäre ein Teil aus deinem Leben geschnitten. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist oder so. Ach, wir können uns an alles andere auch nicht aktiv erinnern, aber wir merken schon, wenn was ausgelöscht ist. Also wenn sowas richtig weg ist, so dass wir das Gefühl haben, wir waren nicht dabei. Das merken wir schon. Und das finde ich halt auch sehr strange.
Ja, weil es sonst immer da ist. Meine Erinnerung begleitet mich ja sonst. Ja. Das Ich ist etwas, was alle meine Aktionen sozusagen trägt und begleitet. Das ist das mit dem Wegge-Fahrrad, ne? Wenn das vorher da war und dann ist das geklaut, das Abbebein und das Wegge-Fahrrrad.
Das hatte ich mal mit dem Wegge-Fahrrrad.
Ja, das ist mies, ne? Wenn man weiß, es war vorher da, dann schmerzt es unglaublich, dass es gerade nicht da ist.
Ich habe es überall gesucht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, weil es so ein altes Fahrrad war, dass das irgendwer mitgenommen haben soll. Es war mir einfach. Und ich dachte, ich konnte mir vorstellen, dass es geklaut ist. Ich habe einfach gedacht, ich habe es irgendwo abgestellt, irgendwo anders. Und ich erinnere mich nicht mehr, wo ich es abgestellt habe.
Lustig, ich ging mir umgekehrt. Ich ging nach Hause mit meinem Mitbewohner nach der Kneipe.
Und hast ein anderes Fahrrad mitgenommen.
Nein, wollte am nächsten Morgen mit dem Fahrrad losfahren. Dachte, jetzt hat da jemand ernsthaft aus dem Hinterhof mein schönes Fahrrad geklaut. Ist ja furchtbar. 2 Monate später fragte mich eine Freundin, warum mein Fahrrad seit einer Ewigkeit vor dieser Kneipe stünde. Und ich dachte, ach so. Wirklich, ich war halt, ja, der Matthias war zu Fuß gekommen zur Kneipe und dann bin ich mit dem zu Fuß nach Hause gegangen, logischerweise, weil wir ja den gleichen Heimweg hatten in der WG. Und dann habe ich das Fahrrad einfach komplett vergessen und zwar nicht wegen Alkohol. Ich hatte, glaube ich, gar nichts getrunken. Ich war einfach nur bescheuert, weil dieser Weg hat das dann überschrieben.
Ja, das hatte ich letzte Woche, dass ich in den Hinterhof gegangen bin und dachte, mein Fahrrad ist weg. Und dann so, Moment, was hast du gestern gemacht? Und dann habe ich
das rekonstruiert.
An der Falafelbude wieder gefunden.
Ah,
ja, weil mit Falafel auf der Hand Fahrrad fahren geht nicht so gut. Weißt du, habe ich es einfach stehen lassen. Ja. Sehr schlau von mir.
Wir müssen auch den Song Mein Rad von Kraftklub verlinken. Mein Rad ist schon lange nicht mehr da. Ja. Ja, aber das ist ja dasselbe Phänomen, dass etwas, was vorher anwesend war, dann in seiner Abwesenheit sehr anwesend ist.
Ja.
So ähnlich wie beim Filmriss. Könnte man ja sagen, ist ja kein Problem, wenn was weg ist, aber da wir eben gewöhnt sind, auf unsere Vergangenheit Zugriff zu haben, fällt uns auf, wenn wir das mal tatsächlich nicht haben.
Ja, aber wir haben ja auch nur theoretisch auf unsere Vergangenheit Zugriff, wenn du schon deinen Tag nicht mehr erzählen kannst und ich vielleicht die letzten Stunden schon nicht mehr.
Ich lebe in ständiger punktueller Amnesie, also zum Glück nur punktuell. Man kann das ja dann auch rekonstruieren, also es ist dann Erinnerungsarbeit. Erinnerungskultur und Erinnerungsarbeit,
das ist
alles eine Leistung im Alltag. Und man ist auch froh, wenn man das wiedergewonnen hat. Also ich finde, wenn ich dann so ein Schnipsel wiederfinde und dann, ja, klar, warte, das und das hatte ich gemacht, dann ist das so beruhigend, weil das heißt, okay, mein Leben hat eine Form und ich kann diesem Faden auch folgen. Es gibt da keine Risse oder so. Deswegen, wie gesagt, ich finde das auch zynisch zu sagen, ach, Vergessen ist doch ganz toll und lebenskräftig. Ja, kommt drauf an, in welcher Form und auch in welcher Menge. Ne?
Wenn ich definitiv
die alltagstauglichen Dinge vergesse, dann ist es definitiv nicht mehr lebenstauglich.
Es ist ja immer die Frage, ob es ein Vergessen oder auch ein Verblassen ist. Ne? Ja. Du hast ja eben gesagt, du willst es nicht so ganz unterscheiden, aber nachdem du gesagt hast, dass bei dem Erinnern und Speichern und so, dass es da schon so Unterschiede gibt.
Ja, klar, die gibt es beim Vergessen genauso.
Genau, dachte ich auch so, naja, Vergessen, Verblassen, was haben wir denn wirklich vergessen? Sind wir theoretisch in der Lage, uns an alles zu erinnern? Ja, ist es noch irgendwo abgelegt in unseren Hirnwindungen.
Du hattest ja auch schon nach Verdrängen gefragt.
Genau, richtig.
Also müssen jetzt PsychoanalytikerInnen sprechen nach Verdrängung und was gibt's noch? Jetzt habe ich den Terminus vergessen. Komm, witzig, vergessen. Oh Mann, echt.
Alles für diese Folge.
Furchtbares Thema.
Alles für diese Folge. Ja, genau. Wir geben hier alles.
Ach nein, genau. Es ist entweder unbewusst oder unterbewusst. Diese Unterscheidung ist ja auch nochmal wichtig. Ne? Mhm. Ist mir das nicht bewusst, unbewusst oder unterbewusst? Woran kann ich mich überhaupt erinnern? Worauf habe ich Zugriff? Da fühle ich mich nicht sicher genug, um jetzt über die Psyche was zu sagen. Auf jeden Fall gibt es philosophisch eben auch Formen des Vergessens, die zum Beispiel Hannah Arendt bedacht hat, die uns gewähren, dass wir neu in Zukunft gehen können. Mhm. Und darum geht es ja letztlich. Also wenn wir bei der These bleiben, dass die Beschäftigung mit Vergangenheit uns irgendwie Zukunft möglich machen soll, dann müssen wir fragen, welche Formen von Vergessen ermöglichen das denn? Mhm. Die es verunmöglichen, sind dann schlimm im Prinzip. Die wollen wir dann auch nicht kultivieren, warum auch, sondern wir wollen die kultivieren, die uns eine neue Zukunft gewähren können. Und im Prinzip sind das mehrere Modelle und die habe ich jetzt mal unterschieden in zwei große, nämlich Sühne und Verzeihen. Mhm. Ist auch nicht dasselbe, aber geht so in die gleiche Richtung.
Ich dachte gerade schon die ganze Zeit an Verzeihen.
Ja, Verzeihen ist auch wichtig. Also es ist bei Hannah Arendt ein wichtiger Terminus. Und dann gibt's das, was vielleicht auch psychoanalytisch interessant ist, nämlich so Durcharbeiten und das sogenannte befriedete Vergessen. Mhm. Befriedet heißt dann eben auch nicht nur meinen Frieden damit haben, ganz subjektiv, sondern dass es eben nicht regressiv ist und nicht zurückgreift und dass dadurch eben was Neues möglich wird. Und Verzeihen finde ich eben eines der spannendsten Modelle dabei. Nicht nur, weil ich es bei Hannah Arendt gelesen habe, aber auch deswegen.
Ja, aber das ging mir auch, also ich weiß gar nicht, das Verzeihen überschreibt ja das Vergessen nicht. Eigentlich kann ich ja auch nur verzeihen, wenn ich mich an etwas erinnere und dann sozusagen der Erinnerung einen neuen Platz zuweise in der Geschichte, die ich mit jemand anderem habe oder mit meinem Leben oder mit meinen Erfahrungen oder wem oder was auch immer ich verzeihen muss oder vielleicht muss ich mir selber etwas verzeihen. Ja. Ne? Das heißt ja, für mich persönlich hast du es gar nicht vergessen, sondern der Erinnerung einen neuen Platz einzuräumen und zu sagen, okay, du bist zum Beispiel etwas Abgeschlossenes. Mhm. Ich kann auf dich referieren, aber du hast zum Beispiel keinen Einfluss mehr auf mich heute. Du bist einfach vorbei.
Ja, ich fand auch immer diese Formel vergeben und vergessen, fand ich immer komisch, denn mir gelingt es nicht, dass on purpose.
Nee, ich bin auch sehr nachtragend.
Haben wir ja auch, dazu muss man noch nicht mal nachtragen, weil wir hatten es ja eben davon, dass ich eben nicht auswählen kann, was ich vergesse. Ja. Sehr lustige Anekdote von Kant übrigens, der musste ja seinen Kammerdiener irgendwann entlassen, weil er das Saufen angefangen hatte, angeblich. Und dann hat er sich einen Zettel geschrieben, der hieß Lampe. Lampe muss vergessen werden. Ja, viel Erfolg. Knoten im Taschentuch, Lampe vergessen. So jeden Tag sich dran erinnern, dass man den vergessen muss. Also so ist das ja, ne?
Ach, Lampe war der Name von Ach so, ich dachte gerade so, das ist cool. Also hat er wirklich nur getrunken? Vielleicht war es Absinth oder so. Ich wusste jetzt nicht, dass der Lampe hieß.
Hatte die Lampen an. Oh, jetzt muss ich schon wieder schlimm lachen. Gleich muss ich wieder husten. Es ist auch eine sehr lustige Folge.
Irgendwie schon. Ja. Auch wahrscheinlich, weil es einen so wirr macht. Das macht einen schon so ein bisschen, ich finde, das sind so
krass. Man kann auch denken statt trinken.
So nennen wir diese Folge, denken statt trinken. Nein, aber es ist wirklich so, es macht einen so wirr im Kopf. Und man hat so viele Gedanken gleichzeitig, dass man sie überhaupt nicht hervorbringen kann. Das finde ich halt gerade so krass.
Ich habe jetzt zum Glück ein paar aufgeschrieben, sonst wäre ich jetzt auch schon
verratzt. Ja, du bist halt auch schlau.
Ja, das hat mit schlau nichts zu tun. Ich bin einfach defensiv. Ich weiß schon, was passiert. Ich weiß, was passieren wird und ich möchte es verhindern.
Rita, was ist denn diesem Karottentee?
Karotte. Angeblich. Vielleicht habe ich vergessen, andere Zutaten zu erwähnen. Habe ich nicht.
Nein, aber das ist, also, ne, wie gesagt, ich bin ja bei so einem Waldspaziergang nur losgegangen. Und natürlich beschäftige ich mich die ganze Zeit auch mit Erinnerungskultur und so. Aber mir ist auch dieses Auswählen so wichtig. Wonach wählen wir aus? Ja. Und dieser kulturelle Zusammenhang, also gerade, ne, als wir eben nochmal über Täterinnenforschung gesprochen haben, ich kann gar nicht sagen, wie das in anderen Kulturkreisen ist, woran oder wie da erinnert wird an bestimmte Persönlichkeiten, an wen überhaupt erinnert wird. Ich habe beim Black History Month zum Beispiel, der ist im Februar, der ist erstmalig in Köln gewesen, da hat jemand referiert auf Herrscherinnen in Afrika. Ja. Also so, und wo ich so dachte, so Wahnsinn, das waren total politische Frauen mit sehr viel Einfluss, sehr viel Macht. die wir hier gar nicht kennen. Mhm. So, die haben wir nicht vergessen im Zweifel, sondern
die waren für uns hier unwichtig in einem bestimmten
Sinne. Die waren für uns nie da.
Ja, genau.
Und das finde ich aber total schlimm, weil das natürlich auch was mit Kolonialisierung und so zu tun hat. Und da saß ich da und habe das so entdeckt und dachte so, Wahnsinn, auch Wahnsinn, dass man überhaupt nicht drauf kommt. Und da gibt es eine andere Kultur des Erinnerns eben an diese Personen oder Persönlichkeiten. Und bei uns, also auch da so Patriarchat, Matriarchat, hat man da überhaupt nach Geschlecht ausgesucht? Also hatte das was miteinander zu tun oder gibt es da andere Grundzüge an, zum Erinnern? Dann ist es ja auch die Frage, in welcher Form erinnern wir? Ne? Und die Schriftform haben wir ja in verschiedenen. Also das erste waren Bilder. Wir haben irgendwie, also es war schon immer ein Bedürfnis des Menschen, das Erlebte festzuhalten und das Erfahrene auch weiterzugeben.
Ja.
Also sei es mündlich in Geschichten oder eben durch Zeichnungen, Höhlenzeichnungen und Ähnliches.
Ja, genau.
Und die haben ja auch schon für uns noch, also ohne die Höhlenzeichnungen der, sag jetzt mal, Neandertaler, wüssten wir ja nichts über deren Leben.
Ja.
Und das ist ja schon das ist ja ein sehr großer Referenzbogen, der da gespannt wird.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Es ist ja eben nicht nur Ontogenese, sondern auch Phylogenese, dass wir zwar als Individuen erleben, es gibt da einen starken Bezug von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber auch menschheitsgeschichtlich ist das so.
Mhm.
Deswegen denken wir überhaupt in Generationen. Dieser Gedanke ergäbe ja sonst keinen Sinn, wenn ich tot bin. Was soll mich interessieren, was die nächste Generation macht? Ich bin ja dann nicht mehr da.
Viele leben so.
Ja, es ist ein, da muss man ein guter Verdränger sein, um das hinzukriegen. Eigentlich ist Menschsein genau das, in Zeitbezügen zu stehen, die einerseits unverfügbar sind, andererseits aber ständig da im Empfinden. Sie zu vergessen ist manchmal ganz schwierig, finde ich. Also beim Blick in den Spiegel nicht zu sehen, dass ich altere, ist manchmal gar nicht so leicht. Also es geht mal besser, mal schlechter, aber Zeit ist uns unverfügbar und trotzdem haben wir ständig Bezug zu ihr.
Mhm.
Und das macht es so schwierig. Das macht auch andere Themen, wie zum Beispiel Langeweile oder so, für mich so spannend, weil es genau darum geht, um diese Unverfügbarkeit, die wir gleichzeitig ständig ins Leben holen müssen, weil wir anders gar nicht können. Und bei Walter Benjamin heißt es genau deswegen musste ich an die afrikanischen Herrscherinnen denken, dass es auch eine Form von Leidenserinnerung ist, wenn wir Historie betreiben. Weil wir darauf gucken, was wir alles nicht zur Verfügung haben, was uns alles entglitten ist, was an Vergangenheit ja auch unverfügbar
ist. Das Paradies.
Ich kann nicht zurück dahin. Ja, zum Beispiel.
Das Paradies.
Das war schön gewesen, aber jetzt ist es nicht mehr an dem.
Die ganze Bibel ist eine Leidenserinnerung.
Ja. Ja,
im Prinzip, oder?
Diese großen Geschichten alle sind Leidenserinnerungen, weil sie erinnern an das, was alles auch nicht zur Herrschaft kam, sondern was unterdrückt blieb, was vielleicht, unterdrückte Vergangenheit ist so der Terminus, was aber auch verdrängt ist oder was unabgeschlossen ist, was vielleicht sogar mal angefangen hat, da kriege ich ja immer die Krise drüber,
dass du so denkst. Das ist nicht zu Ende gemacht.
Ja, nur der Feminismus war schon mal so weit und dann.
Und dann.
Da kann man schon mal ins Heulen kommen, das ist auch Leidenserinnerung, wo was abgebrochen ist und einfach stehen geblieben ist. Und daraus können wir dann eben utopisches Potenzial für Zukunft gewinnen, aber nur, wenn wir uns erinnern. Und ja, mir ist dann so im Nachdenken auch aufgefallen, dass das mit Innerlichkeit ja zu tun hat. Erinnern. Ich muss das in mein Inneres lassen, glaube ich, um es verfügbar zu haben. Es bringt mir nichts, wenn mir das äußerlich bleibt.
Ich habe Gehirnbritzeln. Ich bin gerade völlig fasziniert von diesem Wort.
Ja, es ging mir dann auch so, weil ich mich gefragt habe, was soll das? Warum nennen wir das so? Und das kann etymologisch ganz andere Ursachen haben. Aber ich finde, dass es eigentlich passt mit dieser Innerlichkeit, dass es mich was angehen muss, sonst bleibt es mir äußerlich und dann lerne ich auch nichts draus.
Ich muss erst was verinnerlichen, um es eingängig zu haben. Und dann muss ich es erinnern, damit ich es wieder hervorholen kann.
Ja, genau.
Verrückt.
Und das macht mir eben diese Zeit, die ansonsten so sehr, sehr unverfügbar ist, in einem gewissen Sinne verfügbar.
Mhm.
In gewissem Sinne auch nicht, aber es gewährt mir sozusagen einen Blick durchs Schlüsselloch oder so ganz kleine Anteile von Verfügbarkeit. Und so denkt Hannah Arendt, dass mit dem Verzeihen eben auch der argumentative Schritt ist. Zeit ist unverfügbar zunächst mal, weil erstens Vergangenheit unwiderruflich vorbei ist und weil Zukunft unabsehbar ist. Mhm. Ich kann die Folgen meiner Handlungen ja nicht absehen, das hatten wir schon mal besprochen. Also das ist die Unverfügbarkeit. Jetzt kann ich das aber im Handeln überwinden, weil ich durch ein Versprechen Zukünftiges sichern kann, was eigentlich unsicher wäre, und weil ich durch das Verzeihen Vergangenes widerrufen kann. Mhm. Das Vergangene bleibt also nicht unverfügbar und die Zukunft bleibt nicht unabsehbar, weil ich verzeihen und versprechen kann. Mhm. Und das finde ich so einen ganz starken Gedanken. Da machen wir uns viel zu wenig Gedanken drüber, was wir alles machen können in ganz großem Rahmen, um eben nicht so ergeben zu bleiben, weil man da oft das Gefühl hat, ja, ist jetzt so gelaufen, kannst du auch nichts mehr machen. Und dann ist eben Verzeihen auch wirklich was anderes als vergessen, weil ich ja einen Rückbezug auf das nehme.
Ja, ganz definitiv. Eigentlich ist Verzeihen auch Erinnern und dann aber sozusagen, ja, das Erinnern, um es in die Zukunft zu entwerfen und entwickeln und für die Zukunft etwas zu sprechen, versprechen. Und sei es nur, dass man das nicht nochmal tut.
Ja.
Das ist ja auch ein Versprechen, ne? Das nicht nochmal tun.
Ja. Ich glaube, es ist sowas wie vergessen dürfen. Mhm. Ich dürfte das vergessen, ich tue es aber nicht. Mhm. Also ähnlich wie, keine Ahnung, in einer echten Freundschaft ist es kein Problem, wenn man den Geburtstag vergisst. Es gibt ein vergessen dürfen. Gerade dadurch ist mir die Last genommen und ich erinnere mich vielleicht sogar umso lieber daran.
Ich muss noch mal kurz zurückspulen auf die Falten, weil mir das mit dem Verinnerlichen jetzt erst richtig plastisch wird, dass ich denke, und die Falten sind eigentlich das Veräußerlichte.
Ja, das schreibt sich ein.
Genau, aber das jede, also man könnte ja sagen, das ist die Erinnerung daran, dass wir leben, dass wir altern, dass wir nach vorne gehen. Jede Narbe ist in aller Regel eine Erinnerung an irgendein Ereignis. Mhm. So, also alles, es kerbt sich quasi ein.
Ja.
Und das Leben zeichnet und das ist darüber auch sehr, also weil es Spuren hinterlässt, ist es so schwer auch zu vergessen, glaube ich, an bestimmte Sachen.
Und weil ich keinen Zugriff auf den jugendlichen Körper mehr habe. Ich kann mich zwar in Gedanken dran erinnern, aber ich kriege die Zellen ja nicht mehr auf den Zustand von 15, ne? Das ist schwierig. Und warum auch
das
nicht?
Das Axolotl kann das.
Ja, das Axolotl kann einiges, das Bärentierchen kann auch einiges.
Oh, Bärtierchen.
Ja, also es gibt ja schon Viecher, die anderes. Vielleicht hat Nietzsche doch recht mit dem Tier und dass wir es dauernd beneiden. Vielleicht
wir
nicht
wären
um
beide sehr gerne Bärtierchen, Gerita und ich.
Ja, wobei, das dürfte nie in die Sauna, dann geht das kaputt.
Ja, auch das ärgerlich.
Ich möchte weiter in die Sauna. Ich bleibe ein Mensch. Aber auch das kann ja Leidenserinnerungen sein. Alles, was ich nicht bin, ist mir bewusst. Nicht jeden Moment, aber ja, eben immer
aber
mal
Tiere
wieder.
Erinnern sich auch an Leid.
Natürlich.
Also so, das war das, was mich eben bei Nietzsche, wo ich so
ja,
dachte.
Ja, mich natürlich auch, ist ja klar. Da ist auch die Frage. Also,
warum wusste Nietzsche das nicht?
Ja.
Warum hat der das verrückt. So romantisiert?
Ich sage dann immer, wenn ich das mit Studierenden lese, sage ich immer, versuchen Sie diesen Teil zu überlesen. Den muss man jetzt anders lesen, weil wir es einfach auch besser wissen. Mhm. Aber es geht ja letztlich um die Frage, was macht den Menschen so speziell und nicht, warum ist der Mensch im Gegensatz zum Tier so speziell?
Mhm. Naja, ich fand es auch einen schönen Text, ehrlich gesagt. Ich habe sehr geschmunzelt. Nein, habe ich nicht.
Ja, der hadert ja auch, ne? Das ist so ein bisschen, ach, und was soll das denn? Warum werden wir das nicht los? Andererseits gibt es natürlich auch eine Hochschätzung des Erinnerns, also Nietzsche hat nicht umsonst auch so wahnsinnig viel geschrieben und sich mit Vergangenheit beschäftigt. Er hat sich ja hauptsächlich mit der Antike beschäftigt und mit der Jetztzeit. Das heißt, diese Bindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft war ihm total bewusst. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es außer momenthaft dieses Bestreben gab, wirklich zu vergessen. Ich kenne das wohl auch. Man hat manchmal das Gefühl, also möge der Weltgeist kommen und mir einen Hammer auf den Kopf hauen, damit ich vergesse, was ich da jetzt nicht nur erlebt, sondern auch gelesen habe. Ja. Es gibt wirklich so frappierende Sachen,
ja,
oder?
Ja, ja, absolut. Das ist ja, es gibt ja Dinge, die ich, also ich kann ja in diese ganzen NS-Filme nicht mehr reingehen, weil ich das diese Erinnerung sich so tief bei mir eingegraben hat oder das Bewusstsein darüber, dass es nicht eine bloße Erinnerung ist, sondern dass es mal eben eine Realität, eine Lebensrealität war und dass ich das nachempfinden kann, sorgt halt dafür, dass ich nicht mehr oberflächlich darauf gucken kann. Es unterhält mich nicht. Es ist auch nicht gruselig, dahin zu gucken, sondern das ist so real, dass ich das nicht abstrahieren kann. Zum Beispiel, da ist Erinnerung tatsächlich auch sehr schmerzhaft, obwohl ich das gar nicht selber erlebt habe, aber ich kann das auch da ist es so verinnerlicht.
Ja, das Erleben der anderen ist aber ja ganz nah an dir dran. Das sind ja, ja nicht irgendwelche.
Aber das
anderen.
Wäre ja an jedem. Also es ja, wäre klar. Ja möglich. Und auch da muss ich sagen, wir haben ja schon die Wahl, was wir erinnern oder woran wir uns erinnern wollen. Mhm. Ne? Auch, und dann wird es halt auch erst aktiv.
Also bei bestimmten Inhalten schon. Da ist nämlich, und das ist mir auch wichtig, da sind machtvolle Mechanismen in Gange. Ja. Um zu steuern, woran ja. wir uns denn erinnern sollen und was wir auch bitte gern vergessen sollen.
Und, ja, und wie wir uns daran ja. erinnern sollen. Ja, also klar. in welcher Form und das wird gerade tatsächlich extrem verhandelt. Also was ja. soll, woran soll man sich erinnern? Es gibt, also ich erinnere da gerne an Polen, mhm. die ja versucht haben zu sagen, was man über den Holocaust sagen darf. Ja, sie haben es auch nicht ganz hinbekommen, da gab es ja ordentlich Widerstand dagegen. Aber diesen Versuch zu machen, der ist sehr sträflich. Zum anderen ist es aber auch immer wichtig zu reflektieren, in welchem Kontext wir uns woran, warum, wieso, weshalb erinnern und was wir unter den Tisch fallen lassen.
Ja.
Und ich finde aber nicht nur im Hinblick auf die NS-Zeit oder auch auf die DDR-Geschichte, ne? Mhm. Auch da muss man sagen, die ist tatsächlich vergessen worden.
Ja, ja, das
oder,
waren,
also zumindest aus,
das steht zumindest hintan. Also ich glaube, da sind noch viele Dokumente da vielleicht.
Genau, aber man hat versucht, oder sagen wir mal so, man hat versucht, das sozusagen der Vergessenheit anheimfallen zu lassen, um sich damit nicht beschäftigen zu müssen, weil sonst hätte man vielleicht festgestellt, dass es doch nicht so schlau war, Frauenrechte zu kappen. Ist nur so ein kleiner Seitenhieb.
Und dass das Überschreiben mit einem neuen Theorem, nämlich blühende Landschaften, auch einfach mal fehlschlagen kann.
Komplett.
Das hat einfach nicht funktioniert. Das hätte ja. funktionieren können, glaube ich. Und dann wäre tatsächlich vieles auf andere Weise vergessen worden und läge jetzt nicht so brach und müsste ja, neu verarbeitet und befriedet auch werden.
Definitiv.
Also das hat ganz viel Gewalt und Aggression völlig zu Recht
ja.
von Menschen, deren Geschichten überhaupt nicht in Erinnerung treten.
Die auch keine, die dadurch auch keine Bedeutung erhalten
ja, genau.
haben. Ne? Also die keine Beachtung
ja.
bekommen haben, die keine Bedeutung mehr hatten, weil man dem einfach etwas anderes übergestülpt hat,
ja.
um es sozusagen verschwinden zu lassen.
Ja, und dann halt auch noch erfolglos ist das Doofe. Ne? Das,
ja.
Wenn das geklappt hätte, dann wäre es ja noch ein Umtopfen gewesen, dann hätten wir andere Erinnerungs- und Vergessensarbeit betreiben müssen, als es jetzt der Fall ist, das glaube ich auch. Ja.
Genau, und das, ich glaube, das ist vielen Leuten, deswegen meine ich halt, dass wir auch vielleicht die Pflicht haben, auszuwählen, wie wir an etwas erinnern, woran wir erinnern, womit wir erinnern, in welcher Form wir das tun. Und das gilt in diesen geschichtlichen Zusammenhängen, aber ich finde, das gilt auch für unser Leben, also für unseren Alltag. Ne?
Klar. Also, aber deswegen sträuben sich Familien so, wenn ein Familienmitglied sagt, ich mache jetzt eine Psychoanalyse. Da
ja.
kriegt ja immer die ganze
ja.
Familie die Krise,
ja.
meiner Erfahrung nach. Ich habe das jetzt im eigenen Familienkreis nicht erlebt, aber ich kenne das so aus Erzählungen. Und das ist logisch, weil dann automatisch in Frage steht, was an Geschichten so prolongiert wurde, was an Vergangenheit konstruiert wurde, wer welche Rolle eingenommen hat.
Was verschwiegen wurde.
Weil all dieses Durcharbeiten natürlich heißt, sich kritisch zu erinnern und nicht einfach sich zu erinnern.
Zu sagen, ja, so war das halt, war super.
Ja, genau.
Also ungewertet.
Weil so wird das dann dargestellt von demjenigen, der das will. Ich will es ja einfach nur wissen, das sagen die dann so zur Befriedung.
Ja.
Der Herde. Die Herde weiß aber ganz genau, das wird aber hässlich, wenn da zum Teil vielleicht auch Umschreibungen passieren. Es kann ja sein, dass ich das tatsächlich ganz anders wahrgenommen habe und
aber es ist
gerade als die Doofe da. Ja.
ja, aber es ist gerade total, also ich will schon wieder en vogue sagen und ich sage, dass diese Folge irgendwie schon zum x-ten Mal.
Ist mir gar nicht
aufgefallen. Naja, aber ich sehe gerade im Freundeskreis sehr häufig, dass diese Erinnerungsgläser haben, also dass um die guten Momente aufzuschreiben, um die am Ende des Jahres nochmal wieder hervorzuholen. Das ist eine auch therapeutische Maßnahme unter anderem, sich und dann jeden Tag etwas aufzuschreiben, was gut ist. Das gibt es auch als, da gibt es der gute Plan. Also es gibt ganz viele Journale, die haben das, ne? Also erinnere dich an eine gute Sache, die dir heute passiert ist. Oder keine Ahnung. Also, aber das wird schon, also es gibt anscheinend schon ein Bedürfnis, sich auch die schönen Sachen wieder bewusster zu machen. Das ist natürlich dann auch wieder Achtsamkeit, bewusstes Leben und so. Ich glaube aber schon, dass das auch wichtig ist. Und ich glaube schon, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, auf das zu gucken. Also, dass so Sachen so durchrauschen und keine Ahnung, wir haben jetzt knapp Ende Januar und ich habe auch das Gefühl, die letzten 4 Wochen sind so durchgerauscht, dass ich mich wirklich an nichts erinnere.
Das geht mir auch so.
Und man sagt natürlich immer, wenn man älter wird, geht die Zeit schneller um, wenn man Kinder hat auch und so. Das, ja, das ist das eine, aber ich finde, das ist es nicht, sondern es ist wirklich dieses unreflektierte Aufstehen, Machen, Schlafen gehen, Aufstehen, Machen, Schlafen gehen, Aufstehen, in dieser Taktung, die da passiert und ohne dieses Innehalten und sich von mir aus auch nur an den einen schönen Moment, den Sonnenstrahl auf der Nase zu erinnern und eine Wertschätzung für das Leben an sich auch in Erinnerung zu rufen.
Ja, und der Subtext kann ja sein, wenn das jetzt jemandem zu sozial romantisch oder individuell ist, der Subtext kann ja auch sein, versuch die anderen Dinge eher dem Vergessen zu überlassen.
Genau.
Das, worüber du dich sonst so schrecklich ärgerst.
Richtig. Also es ist wirklich, um zu sagen, an was will ich mich erinnern? Also einen Zugriff auch wieder zu bekommen auf das, woran ich mich erinnern will. Das geht, ich weiß, das klingt immer auch nach diesen Achtsamkeitssachen und jeder ist für sein Glück verantwortlich, aber darum geht's gar nicht, finde ich, sondern mir persönlich würde es darum gehen, wenigstens mal ganz kurz die Welt wieder anzuhalten und eben nicht nur Getriebene zu sein, sondern Zugriff zu haben und zu sagen, ah, da kann ich mich kurz dran festhalten,
das
nicht,
Schöne
weil ich ein Foto
auch
gemacht habe.
Ja, das Schöne ist ja auch, dass ich dann am Ende des Jahres, ist das so gedacht, am Ende des Jahres gucke ich da rein, dann darf ich dieselben Momente lächerlich finden. Ich darf das ja anders bewerten. Ich darf ja sagen, ach, wie bescheuert, da habe ich das aufgeschrieben, da war ich aber komisch drauf. Ich muss ja nicht dasselbe noch schön finden, aber ich habe eben so ein kleines Schnipselchen aufbewahrt dessen, woran zu erinnern mir damals wichtig war. Mhm. Und das ist ja auch ein Prozess, der immer mehrere Ebenen hat. Dann erinnere ich mich daran, woran ich mich da erinnert habe. Deswegen geht es auch nicht mit der Kunst des Vergessens, weil es immer einen neuen intentionalen Bezug gibt. Und schon das kann wertvoll sein, sich damit zu beschäftigen, warum mir im Januar das und das wichtig war.
Definitiv.
Das schreibt dann eine andere Geschichte in mich ein, als wenn ich das einfach nicht getan hätte. Deswegen hebe ich auch so viele Briefe auf.
Mein Moment des Erinnerns ist ja immer tatsächlich die Steuererklärung. Wenn ich dann angeben muss, wo, also Reisekostenabrechnung.
Wo waren Sie eigentlich?
Das ist wirklich. Und dann gucke ich so meinen Kalender und denke mir so, was habe ich denn da gemacht? Ach so, ja.
Ja, aber das der Moment in Krimis, wo ich denke, das ist doch total unrealistisch, ist nicht irgendwie der absurde Mord, sondern wenn jemand gefragt wird, wo waren Sie am Abend des 13.2. und er sagt dann da und da und ich denke, was? Also,
niemals.
Kein Mensch weiß das eben mal so auswendig, oder?
Aber ehrlich gesagt, ich würde total gerne mal noch eine Folge des Erinnerns machen, weil ich finde, dieses Thema ist unerschöpflich, mit jemandem, der das beruflich braucht, also jemandem zum Beispiel Kriminalpolizei. Nee,
Techniker.
Ja, irgendwie sowas, wo man sagt, naja, es ist auch total wichtig, weil das natürlich auch sagt, wie wir erinnern. Und,
klar. Und über die technische Seite haben wir gar nicht gesprochen.
Nee, wie Erinnerung halt auch funktioniert und wie wichtig das ist und warum wir uns eigentlich auch gar nicht, also dass es eher verdächtig ist, wenn jemand genau weiß, was er vor einem halben Jahr an dem und dem Tag gemacht hat.
Verdächtig. Aber es ist der Jahrestag. Ach so, na gut, dann dürfen Sie es wissen.
Ja, aber das ist ja schon komisch, ne? Also das ist eine komische Frage. Was haben sie an dem
Vielleicht
und dem
haben
Tag
die dann
gemacht?
Immer, genau an dem Tag haben die immer alle Geburtstag gehabt, deswegen können die sich dann erinnern. Mir ist das fremd, ich kann das nicht. Ich muss in den Kalender gucken und habe dann noch häufig Fremdheitsgefühle und denke, was habe ich da gemacht? Echt? Kann ich mir, doch, Moment.
Ja, oder Rechnungen. Ich sortiere Rechnungen und denke mir, ach guck mal, da hast du auch einen Vortrag gehalten.
Ja, geht mir umgekehrt. Ich kriege dann Aufforderungen, jetzt meine Rechnung zu stellen, weil es für mich mit dem Halten des Vortrags ist quasi abgeschlossen. Ich vergesse das dann. Ja. Das ist auch ökonomisch nicht sehr sinnvoll, wie ich vorgehe. Wirklich nicht.
Immerhin erinnern dich dann andere daran.
Ja, meine monatliche Armut erinnert mich daran. Hey, irgendwo habe ich bestimmt irgendeine Rechnung nicht geschrieben.
Wo, ich habe doch bestimmt irgendwo noch einen Vortrag gehalten. Einfach mal wild random so Rechnungen schreiben.
Das könnte man auch mal machen. Wie im Archiv gucken und dann einfach mal versuchen. Geht
ihr seht
bestimmt
schon
durch.
Ja, das mit dem Erinnern ist einfach wild. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle einfach mal einen Cut.
Ja, wir vergessen den Rest.
Nein, wir machen eine Literaturliste und dann haben ja vielleicht Menschen Fragen zu irgendwelchen Sachen und können uns dann eine Nachricht schicken oder uns irgendwelche Fragen stellen und dann werden wir irgendwie rausfinden, ob Menschen noch mehr von uns wissen wollen zum Erinnern und Vergessen oder ob zum Beispiel, ob zum Beispiel jemand uns auch noch Hinweise geben kann zum Erinnern und Vergessen. Ja. Das wäre ja vielleicht auch ganz hübsch, oder?
Was wir vielleicht auch alles vergessen haben. Also mir ist völlig bewusst, dass wir jetzt wirklich nur ganz wenige Aspekte angesprochen haben. Ich habe vergessen, die Literaturliste, die ich Nora schon geschickt habe, nochmal auszudrücken.
Mein Handy hat sich daran erinnert, dass es eine Mail von Rita hat.
Und hat das jetzt super rekonstruiert. Und es kommt auch nur eins hinzu. Nein, noch eins. Über Derrida hatte ich auch gesprochen.
Ja, kurz
über
hat das Überleben
im Archiv. Den sollten wir also auch noch angeben. Und über Walter Benjamin habe ich auch gesprochen und der ist da auch noch nicht drin. Bei Walter Benjamin ist es über den Begriff der Geschichte. Das ist in den gesammelten Schriften Band Römisch 1.2. Ansonsten hatte ich diese Formen des Erinnerns, das kann man nachlesen bei Aßmann, Formen des Vergessens. Marc Auger hat auch ein Band veröffentlicht zu Formen des Vergessens, der ist ganz anders, das ist lustig, so ein ganz ähnlicher Titel und dann aber ein völlig anderes Buch. André Blum und weitere haben als Herausgeberband Potenziale des Vergessens 2012 veröffentlicht. Und dann hatte ich verwiesen auf den Artikel von Umberto Eco, der heißt An Ars Oblivionalis, Forget It. Der ist lustigerweise. Ja, das ist einfach, das führt mich übrigens zu einem weiteren Thema. Wir wurden nämlich gefragt, was wohl ein Intellektueller ist. Das sollten wir doch mal besprechen.
Oh.
Oder eine Intellektuelle. Und ich würde sagen, es ist auch einfach Umberto Eco. Aber gut. Dann Dieter Mersch, Paradoxien, Ethik und Poetik von Erinnern und Vergessen. Der ist ein bisschen komplizierter, aber dröselt das auch sehr schön detailreich auf. Und bei Nietzsche hatten wir zitiert aus den unzeitgemäßen Betrachtungen die zweite vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben.
Wunderbar, das klingt auch hervorragend. Also, wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge, dann schickt uns doch gerne eine Mail an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns auch antwittern, dann findet ihr uns unter @wdd_podcast. Wir haben eine Facebook-Seite und eine Website wasdenkstdudenn.de, da freuen wir uns über Kommentare. Und wenn ihr irgendwie noch ein Sternchen für uns über habt, dann gebt uns eure Sterne auf Apple Podcast oder Spotify, da könnt ihr uns auch hören. Und habe ich noch was vergessen? Achso, ihr dürft uns natürlich immer jederzeit gerne empfehlen. Auch geil, habe ich noch was vergessen? Ey, diese Folge macht mich wahnsinnig.
Das Schöne ist, alle, die zuhören, auch.
Sehr schön. Dann viel Spaß damit und vergesst uns nicht. Bis dann. Tschüss.
Bis bald.